Europa ist für viele Autobauer kein Selbstläufer mehr und gleichzeitig wird Deutschland zum Spielfeld völlig neuer industriepolitischer Allianzen. Während Ford mit einer Modelloffensive den Neustart wagt, stellt sich hierzulande eine viel grundsätzlichere Frage. Werden Autofabriken bald zu Rüstungsstandorten? Darüber diskutieren wir heute bei Was mich bewegt.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Hallo Pascal.
Hallo Yannick.
Schön, dich zu sehen und schön, dass wir heute, nachdem wir in der letzten Folge ja ein bisschen grundsätzlicher diskutiert haben mit Benedikt Meyer vom IFA, so ein bisschen über das Thema Zukunft des Autohandels, wollen wir heute mal wieder so ein bisschen mehr in das, ja quasi in das News-Geschäft einsteigen und mal wieder ein bisschen newsgetriebener uns unterhalten und heute mal wieder über zwei Themen sprechen, die uns ja in der letzten Woche bewegt haben, Branche bewegt haben. Und eins davon, das handelt oder das dreht sich um das Thema Ford und was die jetzt quasi in Europa planen, so ein bisschen das Comeback. Das wirst du gleich mal vorstellen. Und dann im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir nochmal über das Thema Rüstungsindustrie und was da jetzt eigentlich gerade, welche Gespräche da laufen mit der Automobilindustrie. Gibt es jetzt bald irgendwie Automobilwerke, die auch Panzer produzieren? Das wollen wir im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen besprechen. Aber ich habe es gesagt, lass uns erstmal reinstarten mit dem Thema Ford. Die haben nämlich da einen relativ bemerkenswerten Move in der letzten Woche gebracht, sozusagen unter dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, oder kann man vielleicht ein bisschen negativer konnotiert auch sagen, totgesagte leben länger. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ist ein bisschen, eigentlich ist es ein bisschen der Rückzug vom Rückzug, ne? Also vielleicht mal einmal ganz kurz, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Was ist denn eigentlich angekündigt worden, bevor wir so ein bisschen mal den Kontext dann auch herstellen werden? Also Ford hat eine große Modelloffensive für Europa angekündigt. Bis 2029 sollen 5 neue PKW-Modelle auf den Markt kommen. Und zwar sollen kleinere Elektroautos kommen, es sollen Crossover-Modelle kommen und es sollen auch sogenannte, Ford nennt das Multi-Energy-Fahrzeuge kommen, also Fahrzeuge auf einer Plattform, die mehrere Antriebsarten am Ende auch zulässt. Konkret geht es um ein kompaktes SUV mit Bronco-Anleihen, das ab 2028 im spanischen Werk in Valencia gebaut werden soll. 2 kleine Elektroautos sollen gemeinsam mit Renault entstehen und zusätzlich plant Ford dann 2 weitere Multi-Energy-Crossover, die also nicht nur zwingend rein batterieelektrisch, vollelektrisch sein müssen. Auch das Nutzfahrzeuggeschäft wird das Angebot erweitert. Ein Ranger Super Duty soll kommen und ein elektrischer Transit City. Also, Ford meldet sich in Europa zurück. Und wenn jetzt alle mal, die gerade zuhören, ein kleines bisschen reflektieren, dann wird man feststellen, stimmt, mit Ford gab es eigentlich in den letzten Jahren so ein bisschen sowas wie eine kleine Lücke in der Sichtbarkeit hier auf dem deutschen und europäischen Markt. Eigentlich Ford natürlich, Yannick, ich würde sagen, da geht's dir ähnlich, immer als eigentlich nahezu als deutscher Automobilhersteller auch wahrgenommen, wenn man jetzt mal an die Ford-Werke Köln denkt, und hat natürlich auch immer mit vielen Modellen wie Fiesta, Focus und Co. eigentlich das Straßenbild so im Volumensegment gemeinsam mit Opel und Volkswagen in Deutschland zumindest sehr geprägt. Ja, und ist aber eben von dieser Strategie, auch von dieser Volumenstrategie und von vielen dieser Segmenten hat man sich in den letzten Jahren so ein bisschen, wie finde ich, fast so ein bisschen still und heimlich eigentlich verabschiedet. So, man hat zum Beispiel das PKW-Portfolio eben stark ausgedünnt. Viele klassische Volumenmodelle, die habe ich auch gerade schon angesprochen, sind aus dem Programm verschwunden. Der Fiesta, der Focus, der Mondeo, der S-Max, der Galaxy. Also Fahrzeuge, die wirklich hier stark eigentlich das Straßenbild geprägt haben, gibt es so heute nicht mehr. Man hat einfach die Kleinwagen aufgegeben, Kompaktklasse im Prinzip aufgegeben. Und hat sich dann extrem stark im Umkehrschluss fokussiert auf SUVs und Crossover-Modelle. Wenn man sich heute das Ford-Portfolio anschaut, dann findet man eigentlich nur SUV oder SUV-ähnliche Fahrzeuge. Vom Puma oder den Kuga und den Capri. Also da hat man sich sehr, sehr stark drauf fokussiert, wollte eben dann natürlich auch, und das gehört ja zur Erklärung ja auch dazu, hat dann natürlich auch hier in Deutschland, Europa schon auch finanziell ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, war nicht mehr gut aufgestellt und hat infolgedessen eben dann einfach die Komplexität deutlich reduziert, das Produktportfolio deutlich verkleinert, wollte da auch Kosten senken und wollte eben so ein bisschen nach der Logik weniger Modelle, weniger Plattformen, weniger Werke, höhere Profitabilität sich hier eigentlich so gesund schlanken und sich dann gleichzeitig sehr stark auf SUV-Crossover-Modelle und vor allem die Elektromobilität konzentrieren. Man hat damals dann ja auch das Ford-Werk in Köln zum großen Elektrostandort umgebaut mit ganz großen Investitionen. Dort werden heute zum Beispiel der elektrische Explorer und auch der Capri gefertigt. Beides übrigens Modelle, die auf Volkswagens MEB-Plattform beruhen. Aber zum Thema Partnerschaften kommen wir gleich auch noch kurz. Und wollte eben eigentlich mit dieser Strategie, wir setzen in Deutschland und Europa, setzen wir auf weniger Modelle. Wir setzen auf die beliebten SUVs und Crossover. Die sollen elektrisch sein und damit ist die Zukunft geritzt, wenn ich es mal salopp formuliere. So. Das Problem ist aber natürlich, und jetzt wissen wir, wie sich der Hochlauf der Elektromobilität entwickelt hat. Das heißt, die Elektrowette für den deutschen europäischen Standort, die ist für Ford so, wie für viele andere auch, aber dann eben auch Ford, die sich sehr darauf konzentriert haben, so nicht aufgegangen. Kam in der Folge dann auch zu Kurzarbeit, Stellenabbau im Werk in Köln. Bis Ende 27 sollen fast 3000 Stellen dort wegfallen. Und man merkt dann eben in der Folge das Ganze dann auch an den Marktanteilen. In Europa und in Deutschland. In Europa ist der Marktanteil von Ford noch ungefähr bei 3-3.5%. Und auch in Deutschland liegt man jetzt 25 bei 3,8%. Das waren 2019, gute 6 Jahre vorher, waren das mal 7,8% Marktanteil. Also da hat man sich einfach im Marktanteil in Deutschland halbiert und hat sich eben entwickelt vom präsenten Volumenanbieter zu einer Marke, die dann eben ein wenig selbst verschuldet oder selbst entschieden sich ein bisschen unter das Radar gebracht hat. Ja. Und das versucht man jetzt so ein bisschen einfach mit der aktuellen Modelloffensive zu korrigieren. Setzt stark auf Partnerschaften. Ich habe es gerade schon gesagt, Explorer und Capri basieren auf Volkswagen-Technologie. Die geplanten kleinen Elektroautos sollen mit Renault entstehen. Mhm. Also da versucht man wirklich die Entwicklungskosten zu reduzieren, die Markteinführung auch von den neuen Modellen jetzt deutlich zu beschleunigen. Wir haben in letzter Zeit ja häufig über Partnerschaftsstrategien gesprochen, die einige OEMs da aufrufen. Ne? Gleichzeitig muss man natürlich aber auch schauen, dass man sich dann auch weiterhin natürlich noch gegenüber dem Wettbewerb auch differenzieren kann. Das wird man dann so ein bisschen sehen. Aber klar ist, der Weg zurück auf den deutschen und europäischen Markt geht vor allem auch viel über Partnerschaften und Plattformpartnerschaften, ganz klar. Und der Weg zurück auf den deutschen und europäischen Markt, der soll jetzt eben nicht mehr nur über das reine Elektrodogma erfolgen, sondern über, ich habe es gesagt, sogenannte Multi-Energy-Modelle, also Fahrzeuge, die verschiedene Antriebsarten zulassen. Denkbar hier natürlich neben rein elektrischen Fahrzeugen, aber eben dann auch Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten von reinen Verbrennern ist an der Stelle hier jetzt nicht die Rede. Aber man wird hier dann schon der Tatsache Rechnung tragen, dass eben dann die Hybrid-Technologie vielleicht dann doch erstmal die Übergangstechnologie für einige Kundenschichten sein wird. Und insofern, Janik, das ist so ein bisschen die Gemengelage. Ford kommt wieder zurück. Ford kommt mit neuen Modellen zurück, vor allem auf der Basis vielfach auf der Basis von Partnerschaften, vor allem Plattformpartnerschaften. Ford kommt mit einer auch Kurskorrektur in Sachen Elektromobilität ein wenig zurück. Nicht die krasse Abkehr, aber eben auch nicht der krasse Weg in die Elektromobilität. Ja, die vollelektrischen Fahrzeuge bleiben auch Teil des Portfolios, aber man wird dem eben jetzt doch wieder noch so ein paar Plug-in-Hybride hinzugeben. Und Janik, ich weiß nicht, wie du das interpretierst, aber ich denke, dass man schon sagen kann, die Strategie von Ford, die man eben vor ein paar Jahren eingeschlagen hat, sich deutlich zu verschlanken und dann im Endeffekt so ein bisschen im Hochlauf der Elektromobilität dann hoffentlich wieder mit batterieelektrischen Modellen, vor allem SUVs, Crossovern, dann punkten zu können, die ist dann doch so nicht ganz aufgegangen, ja.
Nee, absolut. Und du hast ja jetzt da viel davon gesprochen oder am Eingangs natürlich auch das Wort Modelloffensive oder Offensive auch in den Mund genommen. Ja, das ist jetzt sozusagen ein, ja, man kann sagen, so ein bisschen ein erwartetes Comeback oder ein erwarteter Schritt, den jetzt auch Ford in Europa getan hat oder tun wird. Also es dauert ja noch ein bisschen, bis das jetzt kommt. Ja. Das ist auch dringend notwendig für das Überleben von Ford. Aber für mich wirkt es dann doch, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, nicht unbedingt für einen, ja, den großen strategischen Aufschlag, die große. Man sieht, ich habe nicht das Gefühl, dass Ford jetzt die große Zukunft im europäischen Markt auch wirklich sieht. Du hast es angesprochen, man setzt sehr stark auf Kooperationen mit Renault. Man produziert zusammen mit Renault. Man nutzt Technologie auch aus Deutschland, aus dem Volkswagen-Konzern ja schon seit einiger Zeit, auch im Bereich Nutzfahrzeuge. Auch ein wichtiges Segment natürlich für Ford weiterhin, auch aus Deutschland kommend. Aber doch irgendwie wirkt das Ganze etwas halbherzig, irgendwie eher so wie eine Art Notlösung. Wir müssen zuschauen, dass wir diesen Markt in Europa nicht komplett brach liegen lassen oder jetzt sozusagen sterben lassen, sondern wir versuchen das schon noch am Leben zu halten. Also es sind für mich manchmal so, wirkt es so ein bisschen wie lebenserweiternde oder erhaltende Maßnahmen an der Stelle, die jetzt hier Ford eingeschlagen oder angestrebt hat. Und wir haben ja auch in den letzten ein, zwei Jahren häufig auch darüber gesprochen oder diskutiert, dass Ford in Europa so ein bisschen die Rückendeckung fehlt mittlerweile aus den USA, dass man sich aus den USA immer weiter eher so von seiner von seinem europäischen Ableger so ein bisschen entfernt. Wir haben jetzt, du hast es auch angesprochen, über die Werksschließungen oder über die auch den Stellenabbau gesprochen, die ja nun alle betreffen. Also das ist ja jetzt, wir sprechen ja logischerweise nicht von Ford, über Ford, von einem Sonderfall in der Automobilindustrie. Ja. Das betrifft ja momentan alle in der Industrie. Das ist ja eine Binsenweisheit. Da müssen wir uns ja gar nicht drüber austauschen oder diskutieren. Das ist ja so gerade die Tendenz. Aber ich habe jetzt auch durch diese Ankündigung, die Ford jetzt hier getätigt hat, nicht das Gefühl, dass man jetzt groß durchstarten möchte in Europa. Natürlich jenseits der, sage ich mal, des Marketing-Sprechs, der Marketingblase, die natürlich den großen Aufschlag inszeniert, ist es aber trotzdem, wenn man irgendwie ins Detail schaut, doch eher so ein, wir schauen, wie wir es möglichst kostengünstig hinbekommen. Das ist auch der logische Schritt. Das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Wenn man sich anschaut, wie die Elektromobilität gerade immer noch nicht so aus dem Quark kommt und Ford ist jetzt auch nicht der große Profiteur, gerade in Deutschland, wenn es um das Thema Hochlauf der Elektromobilität geht. Also da sind die Modelle Explorer und Capri sind jetzt nicht oben in der Zulassungsstatistik, wenn es um E-Autos geht und um den Absatz von E-Autos geht. Also ich weiß nicht. Also für mich ist das ist es der notwendige Schritt, wenn man das Geschäft in Europa am Leben halten möchte. Aber ob es der Schritt ist, der sozusagen zu neuem Wachstum führt und Ford wieder in einen positiven Bereich in Europa bringt, habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel.
Ja, du siehst ja vor allem aber auch an dem Kurs von vor ein paar Jahren, der Kurs, der jetzt korrigiert wird, siehst du ja natürlich aber auch irgendwie eine Schwierigkeit, die grundsätzlich vor allem viele Volumenhersteller haben. Es geht natürlich auf der einen Seite, geht es um Profitabilität, und Marge ist jetzt nicht gerade das Geschäft, wenn ich jetzt kostengünstige kleine Autos verkaufe. Ja? Und das hat ja Ford damals auch festgestellt, um dann eben, ich habe es gesagt, dann genau solche Fahrzeuge und hat dann eben genau solche Fahrzeuge wie den Fiesta aus dem Straßenbild genommen. Ja, aber, und das ist jetzt eben so ein bisschen die Kehrseite der Medaille an der Stelle, ist einfach, dass natürlich damit auch so ein bisschen Ford aus der Wahrnehmung auch verschwunden ist. Also wir haben es gerade gesagt, die Marktanteile von Ford irgendwie halbiert auf dem deutschen Markt. Ford war eine ganze Zeit lang, vor allem wenn es um kompakte und auch kleinere Fahrzeuge geht, mit Fiesta und Focus als Pendant zum Opel Corsa und Opel Astra, zum Polo, zum Golf. Das war ja so ein bisschen, kann man sagen, eigentlich dieses Dreigespann, was eigentlich die bezahlbare Klein- und Kompaktwagen in Deutschland gestellt hat. Ja, das waren absolut, Ford, Opel und Volkswagen. So, und dann kamen dann irgendwie dann noch die Franzosen und so weiter. Aber du siehst daran natürlich, dass dieser Wunsch, profitabler zu werden und damit Modelle zu streichen, die irgendwie zum am Ende dann eben zur Marge auch nicht so beitragen, dass das dann aber auch schnell dazu führen kann, dass du dann wirklich auch, wenn das deine Identität eigentlich ist und war, dass du dann natürlich auch ganz schnell dann wirklich vom Blickfeld auch der Kundschaft verschwindest, dass du es dann vielleicht nicht schaffst, diejenigen zu retten, die früher vielleicht Fiesta und Focus gefahren sind und heute sagen, Ford, dabei bleibe ich und jetzt kaufe ich mir ein Capri. Ja? Und das merkst du schon. Und insofern denke ich, wie du hast es gerade auch gesagt, man merkt jetzt an, dass es auch eine sehr kurzfristige Kurskorrektur sein soll, dass man jetzt versucht, auch schnell, gleichzeitig aber trotzdem kostengünstig eben Modelle auf den Markt zu bringen, vor allem über Partnerschaften und eben keine Eigenentwicklungen und da die Aufwände so gering wie möglich zu halten. Und ja, es hat so ein bisschen den Geschmack von, wir haben gemerkt, irgendwie die Entscheidung von vor ein paar Jahren, die war vielleicht nicht ganz richtig. Aber man geht jetzt auch nicht mit voller Kraft wieder zurück. Ne? Man kommt jetzt nicht mit with full force und hohen Investitionen und wir sehen, wir wollen hier irgendwie unsere Anteile vom Kuchen auf jeden Fall haben, sondern ist eher so ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man sich jetzt wieder darauf zurückbesinnt, das Bare Minimum wieder anbieten zu müssen.
Ja. So. Und dabei hätte Ford ja durchaus auch die Chance, ich sag mal, wenn man auf die neuen Antriebskonzepte, auf die Elektromobilität schaut, quasi auch analog eigentlich zum Volkswagen-Konzern, die ja jetzt kommen mit den etwas günstigeren Elektromodellen, die Einstiegsmodellen in der Elektromobilität, die ja jetzt erst kommen. Und auch Ford hätte natürlich da die Chance gehabt, mit dem Namen, die sie ja auch in Deutschland hatten, in diesem, sag ich mal, Einstiegsbereich, natürlich auch ein Portfolio aufzusetzen, das viele Kunden interessiert. Und einen elektrischen Fiesta zum Beispiel zu fahren oder so, das hätte bestimmt eine Chance gegeben, diesen Übergang da auch zu schaffen. Aber da wurden, glaube ich, einfach in den letzten Jahren an der einen oder anderen Stelle die falschen strategischen Weichenstellungen getroffen. Und ich glaube, das wird Volkswagen, sage ich schon, freudscher Versprecher, das wird Ford, glaube ich, jetzt auch nicht so wirklich in Zukunft wieder in einen Bereich bringen, indem man wirklich von einem Volumenhersteller in Deutschland und in Europa wirklich sprechen kann am Ende. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so optimistisch, was das angeht.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall spannend, dass jetzt sage ich auch schon Volkswagen, weil du jetzt gerade Volkswagen gesagt hast. Nein, ja. Wir beobachten natürlich weiter, was wie Ford sich in den nächsten Jahren entwickeln. Es ist ja wirklich spannend auch zu sehen, dass in letzter Zeit und vielleicht da schon mal ein kleiner Vorausblick, wir werden uns in der kommenden Woche mit Stellantis beschäftigen müssen, eigentlich muss man fast sagen, weil Stellantis einfach eine groß angelegte Strategie, Anpassung verkündet hat von Produktion über Modell und so weiter. Das werden wir alles in der kommenden Woche nochmal aufdröseln und etwas genauer natürlich nochmal einordnen. Aber ja, spannend zu sehen einfach, dass das momentan an vielen Stellen dann schon einfach die Transformationen korrigiert werden, dass das ja momentan wieder so eine Phase ist, in der wieder sehr, sehr stark natürlich viele OEMs verkünden, wo es lang gehen soll, ja.
Da kommen wir dann sozusagen zum nächsten Patienten in der globalen Automobilindustrie, ganz klar. Pascal, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Aber ich habe da, man könnte da tatsächlich auch so ein bisschen eine inhaltliche Brücke auch schlagen von Ford zu dem Thema Rüstungsindustrie und was da gerade in der Branche los ist. Ja. Denn auch Ford hat angekündigt, aus Nordamerika kommend, aus den USA, dass man sich auch stärker in dem Bereich Rüstungsindustrie betätigen will, auch vor allem mit der Marke Ford Pro. Also die Nutzfahrzeug, das sozusagen das Nutzfahrzeugsegment und da auch durchaus Business Opportunities, wie es so schön heißt, sieht, um sich da auch mit den Regierungen auseinanderzusetzen, weil Ford ja nun auch in dem Bereich sehr gut unterwegs ist und da sicherlich auch einiges passieren kann. Deswegen lass uns über das zweite Thema sprechen. Ford sind nicht die einzigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Da haben wir ja in einer der letzten Folgen auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja ein Zusammenrücken gerade gibt, wenn es um Rüstung und Automobilindustrie geht. Also, und das ist auch nicht mehr nur vage, da geht es nicht mehr nur so um, man könnte ja mal und da gibt es ja Möglichkeiten und die eine Branche sucht gerade nach Produktionskapazitäten und die andere Branche hat welche zu vergeben oder hat auch Werksteile, die man nicht mehr braucht. Und das wird jetzt ganz konkret oder da gibt es auch immer mehr Beispiele tatsächlich. Und da gab es in der letzten Woche auch das ein oder andere Beispiel oder die ein oder andere Diskussion, alles natürlich immer so ein bisschen im öffentlichen Zwischenraum, kann man sagen, weil noch nichts öffentlich klargestellt wurde. Das ist alles immer so ein bisschen eher, läuft da gerade noch so ein bisschen im Hintergrund ab, die Gespräche zwischen der Rüstungsindustrie und der Automobilindustrie. Mal ganz kurz geguckt, was denn jetzt wirklich konkret passiert ist. Wie gesagt, in Deutschland stehen derzeit mehrere Automobilwerke im Fokus der Rüstungsindustrie. Das ist schon auch eine andere Qualität als noch vor ein paar Wochen, im Vergleich zu ein paar Monaten. Unter anderem prominentes Beispiel, Mercedes-Benz Sprinterwerk in Ludwigsfelde, südlich von Berlin, ist gerade in der Diskussion. Da könnte in den kommenden Wochen eine Entscheidung fallen, ob das Werk ganz oder teilweise tatsächlich verkauft wird. Und als potenzieller Käufer steht der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS so ein bisschen im Gespräch, der momentan händeringend nach Produktionskapazitäten sucht, unter anderem für den Radpanzer Boxer, von denen das Unternehmen momentan tausende Einheiten, neue Einheiten plant. Es geht, wie gesagt, hier nicht um eine kleine Kooperation an der Stelle oder ist in der Diskussion, sondern es geht wirklich um die komplette Übernahme des Standorts mit 1800 Beschäftigten in Ludwigsfelde. Also das ist schon ein sehr konkretes Beispiel. Der Mercedes-Chef Ola Källenius hat da auch schon ganz grundsätzlich, nicht jetzt zu diesem konkreten Fall, aber ganz grundsätzlich seine Bereitschaft geäußert, sich mit dem Thema noch stärker auseinanderzusetzen. Und da könnte es durchaus in den nächsten Wochen zu einer Entscheidung kommen, dass in Ludwigsfelde künftig eben auch Panzer tatsächlich vom Band laufen. Das ist natürlich immer ein bisschen eingeschränkten, muss man dazu sagen, dass natürlich ein solches Werk nicht von heute auf morgen jetzt von Sprintern zu Panzern wechseln kann. So flexibel ist die Produktion da an der Stelle noch nicht aufgestellt. Kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen dazu, was so ein bisschen im Weg steht dieser Entwicklung momentan. Ein anderes Beispiel ist das VW-Werk in Osnabrück, wo die Fahrzeugproduktion perspektivisch ausläuft. Und dort verhandelt VW momentan auch mit der Rüstungsindustrie, unter anderem mit dem israelischen Konzern Rafael, unter anderem bekannt für den Iron Dome. Dieses Unternehmen könnte in Zukunft in Deutschland produzieren und einen VW-Standort übernehmen. VW selbst hat natürlich auch gesagt, man würde jetzt hier nicht in die Waffenproduktion einsteigen, aber eben als quasi wichtiges Bindeglied in der Lieferkette fungieren, etwa zum Beispiel für Komponenten oder auch Fahrzeugplattformen. Irgendwie auch ganz spannend. Also zwei Beispiele ganz konkret in der letzten Woche, über die diskutiert wird. Aus dem Management hört man dazu eben eine grundsätzliche Bereitschaft, aber noch nichts Finales an der Stelle. Und da ist man jetzt quasi so ein bisschen, hatte ich ja eingangs gesagt, es geht nicht nur über allgemeine Diskussionen, ob man da vielleicht was machen kann, sondern es geht ganz konkret über die Übernahme von ganzen Werken und auch Produktionskapazitäten, die eben in der Automobilindustrie momentan zu viel auch an vielen Stellen vorhanden sind. Und da greift vielleicht ein Rädchen in das andere, dass eben auf der einen Seite die Rüstungsindustrie diese Kapazitäten braucht und auf der anderen Seite eben die Werke in der Automobilindustrie eben nicht ausgelastet sind und man da eben Kapazitäten zur Verfügung hat. Also haben wir ja auch schon in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass es jetzt hier nicht nur noch um Abwanderung von Know-how geht. Ne? Also haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es jetzt viele Ingenieure aus der Automobilindustrie eben auch in die Rüstungsindustrie zieht, sondern dass eben auch ganz konkret da eben Werke in der Verlosung sind. Ja, Pascal, ich weiß nicht, wie du es siehst oder wie du es auch wahrgenommen hast. Es ist, wie gesagt, alles noch nicht ganz konkret, aber die Anzeichen verdichten sich momentan, dass wir in Zukunft da auch einige Rüstungskonzerne eben in Automobilwerken unterwegs sehen.
Na, ich denke, wenn man es jetzt erstmal ganz nüchtern betrachtet, dann haben wir eine Industrie, die momentan händeringend Kapazitäten sucht, und wir haben eine Industrie, die händeringend versucht, Kapazitäten loszuwerden. Ja? Mhm. Und wenn man das mal jetzt auf den Satz zusammenfasst, dann würde ich sagen, sehen wir da einen ganz guten Fit. der ja auch in Deutschland und nochmal, wir wollen an der Stelle jetzt gar nicht jetzt groß über Sinn und Unsinn von Rüstung und so weiter diskutieren, ist auch immer ein schwieriges Thema. Wir wollen es jetzt mal versuchen, ganz nüchtern industriell zu betrachten. Heißt, es gibt hier ein Thema, es gibt hier einfach einen Bedarf und es gibt eben auf der Seite der Autoindustrie an vielen Stellen den Wunsch, da eher Kapazitäten abzustoßen. Jetzt hat ja zum Beispiel auch gerade was das Thema Volkswagen angeht, ja der Betriebsrat jetzt erst kürzlich, auch erst vor wenigen Tagen nochmal angekündigt, Werksschließungen absolut entschieden entgegenzustehen, aber man offen sei gegenüber Diskussionen rund um andere Nutzungen, rund um Käufer und so weiter, dass man natürlich sagt, man hat ein Interesse daran, die Standorte und das Personal zu schützen, aber nicht zwangsweise natürlich jetzt auch anderweitiger Nutzung widerspricht. Ja? Also insofern auch da von Arbeitnehmerseite im Prinzip die Bereitschaft zu sagen, ja, wenn wir unsere Jobs hier damit sichern können, da ging es jetzt gar nicht explizit um Rüstung, ja, aber wir wissen halt, wo die Diskussionen sind und wer momentan diskutiert. Es gibt ja durchaus auch asiatische oder vor allem chinesische Hersteller, die ja durchaus auch immer mal im Gespräch sind, hier womöglich Produktionskapazitäten zu übernehmen für die globale Expansion. Ja. Aber hier eine ganz klare Offenheit gegenüber diesem Thema, dort eben auch anderen Branchen auch zur Verfügung zu stehen.
Ja, absolut. Die Frage ist halt so ein bisschen dabei, wie einfach lässt sich das jetzt realisieren auch, ne? Also dieser Übergang, diese Transformation auch ganz konkret in Automobilwerken von, wir produzieren Autos, schmeißen die jetzt raus und machen dafür Panzer, jetzt mal ganz platt gesagt, ist natürlich auch kein einfacher, von heute auf morgen zu erledigender Prozess. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Also ja. Autofabriken, die sind auf hochskalierte Massenproduktion optimiert und Rüstungsgüter auf der anderen Seite, da müssen wir jetzt gar nicht nur über Panzer sprechen, da kann man auch andere Komponenten und andere Dinge, die hier wichtig sind, nennen. Die werden in kleinen Stückzahlen mit großen Spezialanforderungen produziert in der Rüstungsindustrie. Ja. Da gibt es unterschiedliche.
Fast das genaue Gegenteil, ja.
Ja, unterschiedliche Herstellungsprozesse, die Sicherheitsanforderungen, Geheimschutz, diese ganzen Themen, andere Prozesslogiken, Produktionslogiken, die dahinter stecken. Also einfach so von heute auf morgen zu sagen, ja, wir schmeißen jetzt unsere Autos raus und ihr kommt rein und macht für uns das und wir profitieren davon. Das ist es definitiv nicht. Also es ist Autofabrik, wir wissen es alle, ist keine leere Hülle, die man einfach so von heute auf morgen neu bespielen kann. So, ne? Also deswegen wird das natürlich auch ein hybrides Modell am Ende des Tages sein. Man wird auch viel auf das Thema Kompetenz natürlich senden. Ich habe es auch gesagt, es ist auch viel so ein Brain Drain, der da gerade stattfindet, der sozusagen von der Autoindustrie in die Rüstungsindustrie abwandert. Das wird, glaube ich, das sein, was jetzt auch in erster Linie noch viel stärker passieren wird an der Stelle. Und man muss jetzt eben schauen, inwiefern kann man denn die Autofabriken wirklich mit Rüstungsgütern an der Stelle auslasten. Und die Anschlussfrage, wird das jetzt dazu führen, dass es der Autoindustrie am Ende des Tages besser geht? Meine Prognose, nein. Es wird so ein bisschen vielleicht ein Ersatzgeschäft sein. Es wird vielleicht am Ende des Tages über die ein oder anderen Hügel durch das ein oder andere Tal, wenn man es andersrum formuliert, vielleicht durchführen. Aber es wird jetzt natürlich die Autoindustrie in ihren Grundproblemen, in ihren Grundherausforderungen, die momentan bestehen, sicherlich nicht weiterhelfen. Also das ist vielleicht auch aufgrund der aktuellen Lage, auf dieser Zeitenwende-Diskussion, die wir in den letzten Jahren hatten, aufgrund des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine, dass da bestimmte Notwendigkeiten bestehen, dass die Rüstungsindustrie momentan boomt, dass Deutschland gehört zu den Ländern, die in Europa am meisten investieren momentan in Verteidigungsausgaben. Und auf der anderen Seite nun naheliegenderweise die Autoindustrie ja Überkapazitäten noch und nöcher hat und überlegt, Werke zu schließen. Wie gesagt, wirkt jetzt erstmal auf den ersten Blick irgendwie logisch, dass man diesen Schritt geht. Aber es wird am Ende des Tages natürlich erstmal noch dauern, bevor das passieren kann. Und auf der anderen Seite wird es der Autoindustrie, wenn wir diese Brille aufsetzen, jetzt auch nicht aus der Krise helfen. Das ist so ein bisschen wäre meine These an der Stelle.
Ja, stimme ich zu.
Gut, Pascal, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns an, was jetzt in Zukunft passieren wird, ob es da jetzt auch in offizielle Verlautbarungen am Ende des Tages auch geben wird, wann wir die ersten ja, ganz konkreten ja, Vertragsabschluss oder die konkreten Absichtserklärungen auch wirklich zwischen zwei Rüstungsunternehmen, wenn es um eine Übernahme von Automobilwerken geht. Und wir schauen uns natürlich auch weiterhin an, wie es fortgeht in Europa, was da jetzt ansteht, welche vielleicht auch Negativschlagzeilen jetzt auch in Zukunft erstmal wieder anstehen werden. Hoffen wir natürlich nicht, aber ich bin da eher pessimistisch, was das anbelangt. Und wie gesagt, wir schauen uns in der nächsten Woche dann mal die nächsten Patienten in der globalen Automobilindustrie an mit Stellantis und was deren Plan ist, jetzt hier so ein bisschen aus der Krise rauszukommen und mit Full Force auch in verschiedenen Bereichen wieder Fuß zu fassen und sich da wieder, oder wie gesagt, aus dieser Krise am eigenen Shop herauszuziehen. Das werden wir uns anschauen.
Genauso machen wir das. Bis nächste Woche. Ciao.
Alles klar, bis dann.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.